Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Antisemitismus an deutschen Universitäten, die mexikanische Malerin Frida Kahlo als Fotografin und das 60. Jazzfest Berlin. Das sind drei unserer heutigen Fazitthemen. Der brutale Terrorangriff der Hamas auf Israel, die Massaker, die Entführungen, die Angst und das Leid der Geiseln, auch in diesen Stunden und Minuten, die Verzweiflung und auch die Wut der Angehörigen, das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Nicht nur der Nahe Osten hat sich seit dem 7. Oktober verändert. Antisemitische Gewalt, Spannungen, Auseinandersetzungen in vielen Ländern der Welt. In wenigen Tagen haben sich unvorstellbare Gräben aufgetan, auch in Deutschland und nicht nur auf den Straßen von Berlin-Neukölln. Antisemitismus an deutschen Hochschulen, das ist kein neues Thema. Doch dieser Antisemitismus hat mit dem jüngsten Hamas-Terror eine neue Dimension bekommen. Und darüber möchte ich nun mit Hanna Weiler sprechen. Sie ist jüdische Aktivistin, Publizistin, sie studiert Friedensforschung und ist Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Jetzt am Telefon, Frau Weiler, guten Abend.
Guten Abend.
Was hören Sie denn von jüdischen Studierenden? Wie hat sich denn die Stimmung in den vergangenen Wochen verändert?
Man muss, glaube ich, sagen, dass Antisemitismus an Universitäten uns bereits ganz lange vor dem 7. Oktober beschäftigt hat. Uns haben immer wieder Hilferufe von jüdischen Studierenden erreicht, die verschiedenen Formen von Antisemitismus und häufig auch einfach Ignoranz am Campus ausgesetzt waren und sich alleine am Campus gefühlt haben. Seit dem 7. Oktober hat sich die Situation massiv verschärft. Jüdische Studierende melden sich fast täglich bei uns, um sich Rat zu holen, um sich Hilfe zu holen, weil die Situation am Campus für sie unerträglich ist. Viele trauen sich aktuell nicht in die Uni zu gehen und vermeiden das so gut sie können. Viele berichten von antisemitischen Vorfällen, sowohl am Campus selbst als auch online mit Personen, mit denen man dann am nächsten Tag im Hörsaal sitzt und so weiter. Also die Situation ist wirklich sehr bedrohlich für Studierende am Campus.
Können Sie das vielleicht mal konkret sagen? Auch Sie sagen, die Situation ist unerträglich. Es gab Vorfälle, zum Beispiel?
Erst gestern gab es eine Kundgebung an der Freien Universität, bei der antisemitische Inhalte laut wurden. Es gibt immer wieder Flyer mit antisemitischen Inhalten, die am Unicampus verteilt werden. An der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat beispielsweise der Studierendenrat den jüdischen Studierenden verboten, Plakate von der Hamas gekidnappten Menschen, die bis heute in Gaza festgehalten werden, aufzukleben. Wir haben Screenshots aus Gruppenchats von Studierenden, wo der Hamas-Terror verherrlicht wird, wo Antisemitismus relativiert wird, wo jüdischen Studierenden Gewalt angedroht wird. Es kommt eben nicht nur von den Studierenden, sondern es kommt auch von Universitätsmitarbeitern. Uns sind Fälle bekannt von Studierenden, die von DozentInnen beispielsweise aufgefordert werden, sich von Israel zu distanzieren und so weiter.
Anscheinend kommt es ja auch in studentischen Gremien zu Spannungen. Was passiert denn da zum Beispiel ja im Studierendenparlament?
Nicht alle Gruppen sind sich bewusst, dass Antisemitismus bis heute ein Problem ist. Und vor allem sind sich viele nicht dessen bewusst, wie Antisemitismus sich äußert. Es gibt verschiedene Gruppierungen. Gerade im universitären Kontext sprechen wir meistens von progressiven, linken, antirassistischen Gruppierungen, die in Studierendenparlamenten sitzen und dann beispielsweise, jetzt das aktuelle Beispiel aus Düsseldorf, verbieten, Plakate von gekidnappten Israelis am Campus zu verteilen, weil das manche triggern könnte. Wir haben intensive Diskussionen zum Thema Solidarität mit Israel, zum Thema Unterstützung von einerseits israelischen Studierenden am Campus, aber dann eben auch jüdischen. Also Antisemitismus ist leider in ganz, ganz vielen Studierendenparlamenten bis heute ein blinder Fleck.
Die Situation unerträglich, das kann man so selbstverständlich nicht akzeptieren, tolerieren. Was fordern Sie denn von den Universitäten?
Universitäten, das wissen die meisten, die studiert haben, sind relativ komplexe Institutionen. Die eine Sache ist, was auf der Universitätsleitungsebene passiert und ob die Universitätsleitung beispielsweise bereit ist, die IRA-Definition, die IRA-Antisemitismus-Definition anzunehmen oder bereit ist, wenigstens ein Statement zu machen. Dafür haben wir einige Beispiele schon gesehen. Dennoch gibt es auch sehr viele Probleme bei der Universitätsleitung. Das andere sind aber eben die studentischen Strukturen, wie die Studierendenparlamente, die ASTEN und so weiter und so fort, die eine relative Autonomie haben und wo die Universitätsleitung es sich auch, das muss man so sagen, häufig sehr einfach macht und sagt, das hat nichts mit uns zu tun, wir können da nicht eingreifen. Und das ist häufig das Milieu, wo antisemitische Vorfälle passieren und antisemitische Inhalte gefällt werden oder antisemitische Entscheidungen gefällt werden. das, was wir sehen, was ganz, ganz dringend gebraucht wird, sind Ansprechpersonen, sind Kontrollinstanzen, sind Menschen in Verantwortung, speziell dafür, sich mit Antisemitismus am Campus auseinanderzusetzen. An vielen Universitäten gibt es Antidiskriminierungsstellen, das stimmt. Aber das Problem ist, dass diese Antidiskriminierungsstellen ganz häufig, wenn es über Antisemitismus geht, nicht genügend geschult sind und dementsprechend entweder selbst Antisemitismus reproduzieren oder nicht eingreifen können.
Gibt es denn auch Initiativen oder Foren an den deutschen Unis, die sich für den Dialog einsetzen, Dialog zwischen Israelis bzw. jüdischen Menschen und palästinensischen Studierenden?
Es gibt an Universitäten alle möglichen Arten von Initiativen. Wir haben in den letzten Jahren nahezu einen Boom an verschiedenen Dialogformaten erlebt, nicht nur im Uni-Kontext, sondern allgemein. Das sind teilweise Hochschulgruppen, die Dinge veranstalten. Das sind jüdische Regionalverbände, die sich mit ihrem muslimischen Pendant zusammentun und Veranstaltungen machen. Das sind Förderungswerke, die so etwas veranstalten. Die Frage ist jetzt sozusagen, was hat diese ganze Arbeit, was hat dieser Austausch gebracht? Leider sehen wir vielerorts, dass diese ganzen Bemühungen wenig wert waren und dass da ganz, ganz viele Bündnisse auseinandergerissen werden, weil Antisemitismus leider immer noch nicht verstanden wurde.
Gibt es denn, Frau Weiler, vielleicht manchmal auch so positive Momente, also zum Beispiel Berichte von PalästinenserInnen, die sich an den Unis offen solidarisch mit Israel zeigen und sich gegen den Judenhass einsetzen?
Es gibt durchaus positive Berichte. Wie gesagt, es gab in den letzten Jahren wahnsinnig viele Bemühungen, interreligiöse Bündnisse zu schaffen. Wir haben natürlich auch viele Studierende, die davon berichten, dass durch diese Bündnisse Freundschaften entstanden sind, die schwer sind zu erhalten in diesen Zeiten, aber die dennoch weiterhin bestehen und ganz wichtig sind und man redet weiterhin miteinander. Nichtsdestotrotz überwiegt natürlich die Vielzahl an negativen Nachrichten, ja, die uns erreichen.
Wenn wir noch einen Blick über Deutschland hinaus werfen, in den USA zum Beispiel, kam es ja auch zu zahlreichen antisemitischen Angriffen an Hochschulen. Haben Sie als jüdische Studierende Union mit jüdischen studentischen Initiativen aus dem Ausland Kontakt?
Viele, die bei uns im Vorstand sind, sind auch aktiv im Netzwerk des World Jewish Congress, der sehr präsent ist in den USA und auch stark im Austausch mit dem American Jewish Committee sind wir auch. Die Situation in den USA ist schon seit Jahrzehnten eine ziemlich schlimme. Für uns in Deutschland und in Europa war genau das immer die Befürchtung, dass die Zustände, wie wir sie aus den USA schon lange kennen, uns erreichen werden. Und das war eine Prognose, von der wir ausgegangen sind, sie wird ankommen. Denn alles, was wir in den USA sehen, sehen wir einige Jahre später auch in Europa. Und das ist jetzt leider auch eingetroffen. Wir können leider nicht davon ausgehen, dass das in nächster Zeit besser wird.
Antisemitismus an deutschen Hochschulen und Universitäten. Hanna Weiler war das, die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Frau Weiler, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Erst in ein paar Jahren wird man rückblickend sagen können, ob es eine gute Idee war, Theater von Kollektiven leiten zu lassen. Das ist ja gerade so etwas wie eine Mode und gerade ist das Berliner Theatertreffen mit einer Viererleitung gescheitert. Das hat nicht lange gedauert. Jetzt versucht es das Schauspielhaus Wien mit einer Viererleitung und darüber wollen wir nun sprechen und über die Premiere am heutigen Abend, Bühnenbeschimpfung von Sivan Ben-Yishai. Drei Teile, drei Regiehandschriften, auch das eine kollektive Inszenierungsarbeit, ganz offensichtlich. Da gibt es also viel zu besprechen und das möchte ich nun tun mit Martin Thomas Pesel. Er ist live aus Wien zugeschaltet. Herr Pesel, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
Fangen wir doch mit der neuen Leitung an. Wie setzt sich dieses Kollektiv zusammen?
Ja, Sie haben gesagt, das ist eine Mode. Das gilt vor allem in Deutschland. In Österreich ist es sehr ungewöhnlich, so ein gleichberechtigtes Leitungskollektiv zu haben. Wir sind sehr gespannt. Es sind vier Personen, die für sich in Anspruch nehmen, nicht hierarchisch zu arbeiten, also auch mit dem Rest der Belegschaft nicht. Sie werden hausintern das Kleeblatt genannt und kommen aus verschiedenen Theatererfahrungen. Tobias Herzberg war ein, wie man so hört, desillusionierter Dramaturg unter Martin Kuschei am Burgtheater. Marie Buhes ist eine sehr umtriebige Regisseurin, die noch bis zum Sommer parallel das Theater Rampe in Stuttgart leiten wird, gemeinsam mit Martina Grohmann, die ihrerseits eher dramaturgisch tätig ist. Und ein Dramaturg ist auch Maslum Nergis von seiner Erfahrung her. Er hat am Staatstheater Hannover gearbeitet, aber er ist auch Autor und ihn verbindet mit dem Schauspielhaus Wien, dass ein Text von ihm hier schon uraufgeführt wurde, weil er das nach dem Gründer des Schauspielhauses benannte Hans-Kratzer-Stipendium gewonnen hat.
Ein vierblättriges Kleeblatt soll ja Glück bringen. Für welche Art von Theater stehen die vier?
Na, das werden wir sehen. Also ich nach Ihrer Ansage führen Sie das Schauspielhaus weiter nach einer Tradition der Gegenwartsdramatik. Dramatik, die von Hans Kratzer, dem Gründer, in den 90er Jahren, späten 80er Jahren, nachdem George Tabori kurzzeitig hier seine Gruppe Der Kreis beheimatet hatte, etabliert hat. Also hier wurden Werner Schwab entdeckt und einige frühe Elfriede Jelinek-Texte. Sarah Kane wurde hier aufgeführt. Und ein AutorInnen-Theater war es dann eigentlich auch unter Thomas Schweigen, dem unmittelbaren Vorgänger des jetzigen Teams, der diesen Begriff aber etwas weiter und verspielter gefasst hat. Das merkt man jetzt auch stark an dem umgestalteten Foyer und am neuen visuellen Auftritt des Hauses. Es dominiert jetzt schwarze Schrift auf weißen Wänden und weißen Seiten. Ein nüchterner, scheinbar wieder sehr textzentrierter Zugang.
Ein Satz, Herr Pesel, zum Stellenwert des Schauspielhauses in der Wiener Theaterszene?
Ich würde sagen, es ist das wichtigste nicht große Haus der Stadt. Also bei normaler Bestuhlung als Guckkastenbühne passen etwas mehr als 200 Leute rein. Und es gilt, meistens wird es neben eben Josefstadt, Volkstheater, Burgtheater dann noch so als das nächste Haus genannt, auf das man ein Auge haben sollte.
Das Führungskollektiv also arbeitet gemeinsam, aber auch vielleicht arbeitsteilig. Und das kann man wahrscheinlich auch sagen über die Premiere, die Sie heute Abend erlebt haben. Auch da waren drei Regiehandschriften, glaube ich, zu erleben.
Herr Pink. Ja, aber ich meine, ich zweifle ja, dass es ganz ohne Arbeitsteilung geht. Aber das Kleeblatt möchte sich dabei nicht in die Karten blicken lassen, jedenfalls. Also wir erkennen auch an dieser Bühnenbeschimpfung, dass man ja nicht einmal weiß, wer welchen dieser drei Teile inszeniert hat. Das heißt, dieser Kollektivansatz des Teams wird hier schon mal programmatisch umgesetzt. Und auch das Stück ist ja ein Sprechtext für eine beliebige Zahl an Personen, ähnlich wie das Vorbild von Peter Handke, die Publikumsbeschimpfung. In diesem Fall sind es vier Frauen und zwei Männer, also 6 der 9 SpielerInnen, die jetzt hier am Schauspielhaus beschäftigt sein werden. Eine kennt man aus dem vorigen Ensemble, einige andere aus der freien Szene oder aus anderen Theatern. Und die sollen sich aber nicht als Individuen profilieren, sondern sie treten oft als Chor auf. Und selbst wenn sie einzeln sprechen, steht immer der Rhythmus dieser Sprechoper im Vordergrund. Wir haben da auch ein Beispiel, das wir uns anhören können.
Es deprimiert mich einfach.
Ihr Aktivismus ist ein anderer. Seht ihr?
Wenn ich wüsste, wie man Politik macht, wäre ich in die Politik gegangen.
Wenn man in der Nacht ein rassistisches Straßenschild abreißen oder zweimal in der Woche Kleiderspenden sammeln.
Das bin einfach nicht ich.
Hat nie funktioniert. Nicht für lange. Wisst ihr was? Es gibt viele Formen von Aktivismus und ihre Art, die Welt zu verändern, ist
Geschichten zu erzählen.
Werden Sie sagen.
Auf der Bühne zu stehen. Aber bei Gastspielen zuzüglich Mehrwertsteuer.
Soweit.
Aber bei Gastspielen mit Mehrwertsteuer. Also man merkt auch, was das für ein Text ist. Ein sehr selbstironischer, teilweise selbstanklagender Text.
Theater heute hat das zum Stück des Jahres 2023 gewählt. Und da wird auf der Theaterbühne auch die Institution ein bisschen beschimpft. Jetzt diese österreichische Erstaufführung, wie funktioniert denn dieses für Berlin geschriebene Stück in Wien, Herr Pesel?
Ja, das Original ist vom Gorki-Theater beauftragt worden und ich habe die Inszenierung von Sebastian Lübling nicht gesehen, aber meines Wissens gibt es da jede Menge Anspielungen auch auf die Probleme, die es dort hausintern gab. Das fällt hier natürlich weg. Dafür gibt es eine von Sivan Ben-Yishai geschriebene Wiener Version, Filiale Porzellangasse. Porzellangasse ist die Adresse des Schauspielhauses. Und die dreht dieses Stück, das sowieso schon sehr Meta ist, noch eine weitere Runde durch den Meta-Wolf. Denn da geht es vor allem darum, dass sich eine der Schauspielerinnen darüber aufregt, dass man dieser Autorin ja jetzt nochmal Geld dafür gezahlt hat, dass sie wieder eine Seite schreibt, um nochmal eine neue Fassung rauszubringen. Also es geht ums Theater, wir sind im Theater, es können alle was damit anfangen, was da vorne stattfindet. Das ist unterhaltsam. Aber ich finde, das Team macht es sich auch ein bisschen leicht, denn es ist ja ein komplett unbeschriebenes Kleeblatt. Also es bietet noch überhaupt keine Angriffsfläche. Mhm. Von dieser Selbstkritik der Institution ist es also erstmal noch nicht so hundertprozentig gemeint. Das heißt, als programmatische Ansage läuft diese Stücksetzung so ein bisschen ins Leere.
Neustart am Schauspielhaus Wien mit einem Vierer-Kollektiv als neue Leitung und mit einer Bühnenbeschimpfung von einem Regie-Trio Martin Thomas Pesel. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Frida Kahlo, die Gemälde der mexikanischen Künstlerin sind sehr bekannt wegen ihrer unmittelbar wirkenden Farbigkeit und Sinnlichkeit. Eine Mischung aus naiver Malerei, Surrealismus und auch neuer Sachlichkeit. Ihr Werk ist stark autobiografisch geprägt. Als junges Mädchen erkrankte sie an Kinderlähmung. Als 18-Jährige wurde sie bei einem Busunfall schwer verletzt. Ein Ereignis, das ihr Leben fortan physisch und auch psychisch geprägt hat. Frida Kahlo war mit dem Künstler Diego Rivera verheiratet. Bekannt wurde der Mexikaner vor allem durch seine Mauermalereien Murales, eine eminent politisch engagierte Kunst. Soweit, so bekannt. Frida Kahlo hat jedoch nicht nur gemalt, viele, viele Selbstbildnisse, sondern sie hat auch fotografiert. Und das ist weniger bekannt und manche ihrer Fotoarbeiten werden jetzt sogar zum ersten Mal ausgestellt. In den Opel-Villen in Rüsselsheim in der Nähe von Frankfurt am Main. 200 Arbeiten aus ihrem Fotoarchiv sind dort jetzt ausgestellt. Kuratiert hat die Ausstellung Beate Kempfert. Sie ist am Telefon, Frau Kempfert. Guten Abend.
Ja, schon guten Abend.
Mit welcher Idee hat denn Frida Kahlo fotografiert? Wollte sie da private Momente festhalten? Wollte sie ihre Umgebung dokumentieren?
Also sie hat experimentiert und das ist dann schon wirklich sehr ungewöhnlich, weil auch wenn man weiß, wie weit ihr Vater, der Fotograf war, sie geprägt hat in den Selbstbildnissen, weil er selbst als Fotograf sich fast ausschließlich fotografiert hat. Das heißt, er hat sein eigenes Leben wie eine Autobiografie anhand von Selbstbildnissen gezeigt. Das, und Sie haben es so schön schon moderiert, schlägt sich auch in der Malerei von Frida Kahlo nieder. Aber in ihren Fotos wendet sie sich eher Zeitgenossen zu. Also sie gehört in einem Umfeld des Surrealismus. Da haben wir ein Foto, wo sich die Forscher noch nicht so ganz einig sind. Es ist wirklich von ihr. Das zeigt das Auge von Diego Rivera riesig in einem Ausschnitt, sodass wir fast durch die Pupille in seine Seele gucken können. Das hat natürlich sehr stark auch mit Einflüssen wie zum Beispiel von Buñuel, dem andalusischen Hund, zu tun. Mhm. Oder sie tauscht sich aus mit einer Fotografin Tina Modotti, mit der sie auch befreundet war, die experimentell auch fotografiert hat, sehr viel im Zusammenhang auch mit politischer mexikanischer Kunst. Und da sehen wir dann so eine Art Stillleben oder Objekte, die Frida Kahlo kreiert.
Also ganz klar ein künstlerischer Anspruch.
Absolut, ja. Es sind vielleicht Versuche, sie selber würde immer sagen, ich bin Malerin, ja. Also das, was Sie auch schon beschrieben haben mit den Farben. Wir haben es jetzt hier mit Schwarz-Weiß zu tun, mit Fotografie, die mehr mit der Abstraktion arbeitet. Mhm. Und da hat sie Versuche gemacht, so kann man das sagen, so Bildfindungen gemacht. Aber was man noch stärker in der Ausstellung sieht, ist, dass die Fotografie, nämlich zum Beispiel die ihr Vater gemacht hat oder Familienporträts, wirklich Inspirationsquellen waren für Gemälde, die sie geschaffen hat. Also sie geht wirklich von fotografischen Vorlagen aus. Und das ist dann doch schon sehr überraschend zu sehen.
Also das wollte ich natürlich auch gerade fragen. Also diese Fotografien, die haben Kunst getriggert, könnte man das so sagen? Also sie wurde dadurch inspiriert?
Fotografien waren für sie einmal Erinnerungen, ja. Also sie hat ihre Liebsten um sich gehabt, so kann man sagen. Sie haben auch schon von den Unfällen, also von den langen Krankenhausaufenthalten erzählt. Das heißt, sie lag ja viel auch allein und einsam. Da will man die Menschen, die man mag, einfach um sich haben in Form von Fotografien. In dem malerischen Prozess zum Beispiel wendet sie sich aber auch immer wieder Vorlagen zu. Zum Beispiel hat sie 1951 ihren Vater gemalt, der schon 11 Jahre tot war. Und sie nimmt dafür wieder Fotografien, die er selbst von sich gemacht hat, als er ein junger Mann war. Also auch so eine Referenz zwischen Malerei und Fotografie. Also auch dieses Spannungsfeld beleuchtet sie.
Wie umfangreich ist denn dieses Fotoarchiv von Frida Kahlo?
Oh, das ist umfangreich. Also insgesamt sind es ungefähr 6000 Fotografien, die dort schlummern, die sie wirklich zusammengesucht hatte oder auch viele Geschenke und so weiter auf jeden Fall aufbewahrt hatte und die eben ja erst 50 Jahre nach ihrem Tod 2004 überhaupt geöffnet worden sind, diese Schachteln.
Also ein richtiger Schatz. Also heutzutage Fotos zu machen ist ja nicht so weit schwierig, auch nicht so teuer, aber sowas in der damaligen Zeit, das hat ja auch Geld gekostet.
Ja, also es ist ein wirklicher Schatz, also wie Sie das auch sagen. Es bildet auch die Geschichte der Fotografie irgendwie ab. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, da eben durch ihren Vater, der so anfängt zu fotografieren. Aber eben auch so in die 30er, 40er Jahre. Also wirklich auch sehr bedeutende Fotografen, Fotografinnen. Tina Modotti habe ich schon genannt, aber Edward Weston gehört dazu. Munkaschi hat ihr Fotos geschenkt. Das ist für uns natürlich schon toll, weil diese Fotos sind in den 20er Jahren in Berlin aufgenommen worden. Die hat er wiederum Frida Kahlo geschenkt, als er sie dann in den 30er, 40er Jahren in Mexico City fotografiert hat. Und die Katze, die er schenkt, sieht man dann in einem Gemälde bei Frida Kahlo. Also Kunstgeschichte meändert, das lernt man auch in der Ausstellung. Und es gibt auch irgendwie viele großartige Fotografien, die man sehen kann.
Frau Kempfert, Frida Kahlo ist 1954 gestorben, das ist bald 70 Jahre her. Warum hat es denn so lange gedauert, bis dieses Archiv auf diese Arbeiten hin durchleuchtet wurde?
Ja, das war natürlich schon auch ein Vermächtnis sozusagen. Also Frida Kahlo ist gestorben und ihr Mann Diego Rivera hat das ganze blaue Haus mit allen Werken, die da drin sind, Fotografien und Archiven, dem mexikanischen Staat vermacht. Aber mit der Auflage, dass sie daraus ein Museum, Frida Kahlo Museum gründen sollten. Das geschah auch tatsächlich. 1958 ist das schon eröffnet worden, aber all die Dokumente mit den Fotografien kamen in einem Zimmer, das wurde abgeschlossen und das Testament war sozusagen damit belegt, das darf erst später geöffnet werden. Und das hat dann tatsächlich 50 Jahre gedauert. Man hat sich an den Willen gehalten und interessant ja auch, weil dann verschiedenste neue Sichtungen auch kamen und man eben sehr vorsichtig und sehr wissenschaftlich.
Jetzt ist natürlich noch eine ganz wichtige Frage für mich auch, wie ist denn diese Ausstellung jetzt in den Opel-Villen in Rüsselsheim zustande gekommen, Frau Kempfert?
Jetzt muss ich lachen und bin natürlich auch stolz. Ja. Also ich mache dieses Programm der Opel-Villen jetzt schon seit 20 Jahren. Da sind viele Ausstellungen, viele internationale Kollegen dazugekommen, großes Netzwerk und ich wollte schon immer mal eine Frida Kahlo-Ausstellung machen und habe dann von einer Prager Kollegin, der dortigen Direktorin des Fotografiemuseums gehört, dass sie es geschafft hat. Und die Kollegin hat sozusagen für mich sozusagen gebürgt für die Opel-Villen, sagt, die machen dann fantastische Arbeit. Und so kommt es auch zustande, dass wir die Ausstellung bekommen haben. Ich habe jetzt auch vom Frida Kahlo Museum, das ist jetzt gerade die Direktorin, gehört. Es gab noch keine Station, die so viele Fragen hatte, so viele Bildlegenden nochmal überprüft hat wie wir. Also wir sind jetzt da auch im Motor der Wissenschaft angekommen und kurbeln das Ganze nochmal an, auch in neuen Fragen und Sichtungen und spielen jetzt da wirklich eine ganz große Rolle auch mit. Und das ist natürlich toll, weil es ist nur Rüsselsheim, die Ausstellung kommt jetzt gerade von Stockholm, sollte eigentlich nach Mexico City jetzt nach uns zurückgehen, aber wir haben gerade gehört, dass es Budapest sich jetzt anmeldet für das dortige Fotografiemuseum. Also Stockholm, Rüsselsheim, Budapest, Mexico City, also wir sind stolz.
Ein Schatz, den es da zu betrachten gibt, in mehrfacher Hinsicht ein Schatz. Frida Kahlo, ihre Fotografien, kuratiert von Beate Kempfert, in den Opel-Villen Rüsselsheim zu sehen, bis Anfang Februar. Frau Kempfert, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Guten Abend, ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Coming-of-Age-Film Sonne und Beton hat den mit 10.000 Euro verbundenen Günter Rohrbach Filmpreis 2023 erhalten. Regisseur David Venant zeichne darin ein packendes Gesellschaftspanorama und ein eindrückliches Bild von Berlin-Neukölln als Brennpunkt sozialer Ungerechtigkeit, teilte die Jury bei der Gala in Neunkirchen im Saarland mit. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Felix Lobrecht. Für seine Schauspielleistung in Sonne und Beton erhielt Levi Rigo Arcos den mit 5.000 Euro dotierten Preis des Saarländischen Rundfunks. Weitere Auszeichnungen gingen an die Filme Roter Himmel und Das Lehrerzimmer. Der Preis ist nach dem 1928 in Neunkirchen geborenen Kinofilm- und Fernsehproduzenten Günter Rohrbach benannt und wird an deutschsprachige Filme zu den Themen Arbeitswelt und Gesellschaft verliehen. Der Schriftsteller Ingo Schulze ist neuer Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Auf der Mitgliederversammlung in Darmstadt wurde der Autor für die kommenden 3 Jahre gewählt, wie die Akademie mitteilte. Der 60-Jährige folgt auf Ernst Osterkamp, der nach 6-jähriger Amtszeit nicht wieder kandidierte. Bei seiner zukünftigen Arbeit liege ihm der freie Austausch der Meinungen in Wort und Schrift am Herzen. Im Deutschlandfunk unterstrich er die Bedeutung von Begegnung und Außenwahrnehmung.
Also für mich war das, als ich das erste Mal hierher kam, und das ist eigentlich bei jeder Begegnung, dass ich mich freue, Menschen kennenzulernen, die ich bestenfalls aus Büchern kenne und die man spricht, Vorträge hört. Aber es gibt so vieles von der Akademie, was nach außen geht. Also wenn Sie sich allein die Publikation anschauen, den Bericht zur Sprache oder auch die Mitarbeit im Rechtschreibrat, das sind ja doch ganz wichtige Dinge. Also da passiert sehr, sehr viel, wenn man da mal hinguckt.
Der Schriftsteller und neue Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, Ingo Schulze. Unbekannte Einbrecher haben aus dem Römer- und Pelizäus-Museum im niedersächsischen Hildesheim antike Objekte gestohlen. Bei dem Diebesgut handle es sich um zwei Kerzenleuchter und ein Gefäß, teilte die Polizei mit. Demnach ereignete sich der Einbruch in der Nacht zum Montag. Die Tat wurde jedoch zunächst nur als versuchter Einbruch gewertet, weil davon ausgegangen wurde, dass nichts gestohlen wurde. Das Römer- und Pelizäus-Museum Hildesheim ist ein durch seine bedeutende Altägyptensammlung weltweit bekanntes Museum. Der Roman Tintenherz von Cornelia Funke soll demnächst als Musical in englischer Sprache auf die Bühne kommen. Wie sie der deutschen Presseagentur erklärte, werden die Musical-Texte und Musik derzeit in Großbritannien entwickelt. Dabei gehe die Geschichte in eine ganz andere Richtung, die ihr aber sehr gefalle, so die Autoren. Die Geschichte über den Buchbinder Mo, der mit seiner Stimme Geschichten und Figuren aus Büchern zum Leben erwecken kann, war bereits vor 15 Jahren verfilmt und mehrfach in Lesungen auf die Bühne gebracht worden. Vor kurzem ist der vierte Band der Reihe »Die Farbe der Rache« erschienen.
Als 1964 in Berlin das Jazzfest gegründet wurde, da war das nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein politisches Ereignis. Jazz bedeutete Westen, die USA waren der Jazz-Hegemon. Das Fest entwickelte sich schnell zu einem Leuchtturm. Es gab Zeiten, da konnten die Festivalmacher noch locker die Philharmonie füllen. Inzwischen hat sich das Jazzfest in nicht ganz so große Säle zurückgezogen, doch das sagt nichts über die künstlerische Bedeutung des Jazz aus, natürlich. Wie auch immer, für Jazzfreunde in Deutschland ist das Jazzfest Berlin einer der wichtigsten Termine des Jahres. In diesem Jahr findet es zum 60. Mal statt. Künstlerisch geleitet wird die Jubiläumsausgabe von Nadine Deventer. Gestern ging es los, bis Sonntag dauert es und unser Kritiker Tobi Müller hat soeben ein Konzert verlassen und ist die knapp 3 Kilometer vom Haus der Berliner Festspiele hierher ins Funkhaus geradelt und steht mir jetzt live gegenüber. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Berichten Sie uns doch erst einmal, was Sie bis vor wenigen Minuten gesehen und gehört haben.
Ich habe die Bühne verlassen, nicht weil ich selbst da drauf stand, sondern weil wir alle das Publikum nach 3 Konzerten im großen Saal der Berliner Festspiele, der Hauptaustragungsort, auf die Bühne gebeten wurde, wo 3 verschiedene Bands aus Chicago performt haben. Das Publikum ist so ein bisschen hin und her gegangen. Aber was ich erstmal bezeugt habe, hat vielleicht gar nicht so sehr mit der Detailkritik zu tun, sondern wirklich etwas Anrührendes in diesen Tagen, in diesen Zeiten, wo wir sind. Und das ist eine Musik, und da komme ich gleich drauf zu sprechen, 2 Konzerte, die sehr offen ist, die manchmal hart ist, die aber auch achtsam ist und trotzdem risikofreudig ist. Und wenn man einen vollen Saal hat, die Berliner Festspiele, und alle lauschen dieser Musik und bezeugen sie nur, die Handys bleiben in den Taschen und man folgt Leuten in unerwartete Territorien musikalisch, das ist einfach, wie soll ich sagen, das rührt mich richtig an. Also wenn man das halt machen kann, ohne dass man weiß, was vorher passiert, das ist der Spirit des Jazz. Und den habe ich heute Abend schon auch gesehen in ganz verschiedenen Projekten. Das Fred Frith Trio, der große Improvisator auf der Gitarre aus England, der schon lange in Kalifornien lebt, mit einer Schlagzeugerin und einer Trompeterin, einer Jungen. Das war so ein bisschen flächig, sehr achtsam, nicht ganz so risikofreudig, aber dann doch auch. Dann der Abriss mit dem norwegischen Drummer Paul Nilsson Love mit einem Septett, das war dann richtig wild und laut, aber man hat auch Themen gespielt ab und zu, es wurde auch wieder leiser, gerade mit der Sängerin Juliana Venter, auch wenn die richtig aufdrehen konnte, wirklich sehr, sehr aufregend war das. Und ein Projekt, das vielleicht fast ein bisschen an diesen Beatles-Song erinnert, über den wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, waren nämlich alte Stimmen aus Kairo, aus den 20er und 30er Jahren, die noch sehr mikrotonal waren, und das wurde dann korrigiert in den 30er Jahren, quasi politisch, ihr müsst jetzt gerade singen, und das Projekt von Nancy Munir hat diese Stimmen quasi hervorgeholt aus der Vergangenheit, fast wie John Lennon, könnte man sagen, und das neu begleitet mit Bildern, auch mit Geschichten auf Arabisch, die untertitelt waren. Da würden wir gerne mal in die LP reinhören, wie das so klingt.
Musik.
Soweit dieser Musikausschnitt, Tobi Müller. Das klingt, ja, wie Sie es geschildert haben, insgesamt nach einem gewohnt diversen Programm, spannend, vielleicht auch ein bisschen abenteuerlich. Hat das auch mit der Jubiläumsausgabe zu tun? Gibt es denn diesmal so eine Art programmatischen Aufschlag?
Ja, den gibt es schon mit einem Titel Spinning Time. Das kann jetzt fast ein bisschen alles und nichts heißen. Auch die Zeit, die sich dreht, die Zeit, die aber auch zu einem Schwindel führt, wenn man so möchte. Die Zeit, Time ist natürlich immer wichtig im Jazz. Allerdings hat das ein bisschen anders angefangen. Man dachte jetzt beim 60-Jährigen, also seit 59 Jahren, die 60. Ausgabe, würde da was kommen. Aber Intendant Matthias Peetz hat das sehr, sehr schnell abgefrühstückt auf der Bühne, hat an Martin Luther King erinnert und gesagt, der Jazz und der Blues hat auch immer wieder Trost gespendet und quasi auch konnte auch feiern gleichzeitig. Das ging sehr schnell. Nadine Deventer, die künstlerische Leiterin, kam auf die Bühne und hat eigentlich fast gar nichts gesagt, außer die nächste Band quasi vorgestellt. Und ich finde, also da hätte man jetzt schon was machen können. Die 60-jährige Geschichte, die Rolle des Jazz in Deutschland, in Berlin, die improvisierte Musik. Wie geht's eigentlich den MusikerInnen heute? Man hätte da gewisse Debatten aufgreifen oder vielleicht sogar anstoßen können, irgendeinen Punkt machen. Und wenn man das quasi freiwillig aufgibt, um nur noch mal eine Viertelstunde mehr Programm rauszuballern, finde ich das schon eine verpasste Chance. Also bei 60 Jahren hätte ich mir schon einen Festakt, vielleicht nicht eine halbstündige PolitikerInnenrede, aber doch von den Leuten, die was davon verstehen, das hätte dem Festival gut getan.
Also der gestrige Eröffnungsabend ohne inhaltliche Denkanstöße. Was kam denn da musikalisch immerhin dann auf die Bühne?
Ja, der erste Abend ist jetzt auch bei Nadine Deventer meistens ein bisschen ruhiger und noch mit besonderen Projekten in der Mitte gerahmt. Das ist schon kuratorisch ganz gut gelungen, das muss man sagen. Die Ehrung der Tradition ist ja auch ganz wichtig beim Jazzfest. Es hörte nämlich auf mit einem Duo, zwei große Pianos von Alexander von Schlippenbach, 85 Jahre alt auch, ein Urgestein der freien improvisierten Musik in Deutschland und seiner Partnerin Aki Takase. Und das war wirklich sehr rührend, auch der alte Mann, der schon ein bisschen eingeschränkt ist mittlerweile und seine sehr energetische Frau, die da in Dialog getreten sind. Das ist das eine. Es gab in der Mitte, das ist dann so quasi ein klassisch kuratiertes Festivalprojekt. Die Kinder, es wurden verschiedene Kinder und auch Chöre auf die Bühne gebeten mit französischen Bands, die so ein bisschen interagiert haben. Mir war das ein bisschen zu sehr Reißbrett. So musikalisch fand ich das jetzt nicht allzu aufregend, aber es war eine große Chose und wir sagen, wir machen jetzt auch quasi Jazzbildung für Kinder. Das ist natürlich schon eine richtige Richtung. Aber wirklich auf Top-Niveau, dann war das allererste Konzert, nämlich die Westschweizer Pianistin Sylvie Courvoisier, die schon über 20 Jahre in New York lebt und arbeitet, und die etwas jüngere Gitarristin, die auch schon auf dem Jazzfest zu hören war, Mary Halverson. Nimmt dann ihr Duett, wo halt manches ausgeschrieben war und dann aber auch gerade wieder nicht. Also das war ein Niveau, was man selten hat im Jazz, und das mal so ganz ruhig am Anfang zu hören, das war schon sehr schön. Da hören wir einen kurzen Ausschnitt von meinem iPhone aufgenommen, das könnte besser klingen.
Ich hatte es gesagt, Herr Müller, das Festival dauert noch bis Sonntag. Was kommt noch? Können Sie vielleicht sogar schon sowas wie ein Fazit ziehen in einem Satz?
In einem Satz, ja, es gibt zwei Highlights morgen. Das eine ist Henry Threadgill, auch schon fast 80, ein Musiker der freien Szene in Chicago. Der hat heute sehr rührend von seiner Jugend erzählt in Chicago. Der hat zwei Bands, die morgen kommen. Irreversible Entanglements, eine der besten frei improvisierten Bands mit Spoken Word von Kameh Awaya. Auch schon ein paar Mal zu sehen in Berlin, ganz, ganz groß. Das Fazit ist noch ein bisschen früh. Es dauert noch, also morgen und am Sonntag auch. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen weniger Wiederholungen im Programm gibt. Einen Chicago-Schwerpunkt haben wir fast jedes Jahr mittlerweile. Da könnte man ein bisschen mehr variieren, in andere Weltgegenden auch gucken. Aber das muss man schon sagen, auch an diesen zwei Abenden, das Niveau war doch sehr hoch und auch musikalisch divers.
Das 60. Jazzfest Berlin. Erste Eindrücke und Ausblicke, Tobi Müller. Dankeschön.
Danke auch.
Jeder von uns, der ein Objekt betrachtet, nimmt einen Standort ein. Er sieht das Objekt aus seiner Perspektive. Ein anderer mit einem anderen Standort und also einer anderen Perspektive sieht ganz andere Aspekte desselben Objekts. Also, auf die Perspektive kommt es an. Und genau das war das Thema einer Veranstaltung im Deutschen Historischen Institut in Washington. Da haben WissenschaftlerInnen mit unterschiedlichen geografischen Perspektiven auf Ostdeutschland geschaut und untersucht, wie die Westdeutschen auf die Ostdeutschen geschaut haben. The other half of Germany. Doris Simon hat die Podiumsdiskussion erlebt. Sie ist jetzt live aus Washington zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wer ist denn da mit wem ins Gespräch gekommen bei dieser Veranstaltung?
Ja, das waren zum einen die beiden deutschen Historikerinnen Christina Moriner von der Uni Bielefeld und Katja Heuer, die am King's College in London lehrt. Beide sind in Ostdeutschland geboren. Und die Politikwissenschaftler Joyce Maas-Haben von der Georgetown-Universität in Washington, die schon seit vielen Jahrzehnten über die DDR und über Deutschland forscht.
Haben denn diese Forschung jetzt überraschende Ergebnisse gebracht an diesem Abend vielleicht?
Also ganz klar wurde, glaube ich, allen Zuschauern, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Stand der historischen Forschung, der ziemlich differenziert, und darum ging es ja auch an diesem Abend, zwischen einerseits dem System, dem Unrechtsstaat und vor allem aber den Menschen, die mit ihren Mitteln versucht haben, ein Leben in Würde zu führen. Und eben auch die Bemühungen in der Forschung schon sehr viel weiter sind, deren Lebenserfahrungen, die ja zum Teil, aber nicht immer von Repression geprägt waren, einfließen zu lassen. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest in Deutschland, auf jeden Fall nicht so klar. Da war man sich einig, und dass es eine ziemlich feine Linie gibt zwischen Erfahrungen und Analyse. Also ein Kurzfazit, es gibt die Erfahrung der Diktatur in der DDR, aber privat konnte man glücklich sein. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber für manche ist das vielleicht nicht so klar bis heute. Was ich außerdem noch sehr spannend fand, war Analyse von Christina Moriner aus Bielefeld. Politologin Maas-Haben hatte knapp gesagt, Frauen waren nach dem Ende der DDR die Verliererin. Aber Männer im Osten waren langfristig die Verlierer, daher die Tendenz zur AfD. Und Morina hat die Linse aufgezogen, so wie in ihrem Buch 1000 Aufbrüche auch, das ist das Aktuelle. Sie hat die Frage gestellt, wie es denn nach der Sternstunde der Demokratie 89 zu einer starken Unterstützung der AfD kommen konnte im Osten. Und ihre Analyse aus dem Leipziger Archiv der Bürgerbewegung, in dem sie geforscht hat, hat sie so viele unterschiedliche Belege gefunden, wie DDR-Bürger schon lange vor 89 demokratisch oder ihre Vorstellung von Demokratie entwickelt haben, bunt und vielfältig, aber aus der Repressionserfahrung damals den Staat oft, die Regierung, die Politik als Gegner gesehen haben. Da politisierte man sich, man brachte sich ein, ging auf die Straße. Das sind Muster, die man jetzt auch sieht beim Zuspruch für die AfD im Osten. Also durchaus auch ein spezifisches, widerständiges Demokratieverständnis, was allerdings heute anders ausgelebt wird als vor nicht ganz 30 Jahren.
Hatten die Zuschauerinnen und Zuschauer denn die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, mitzudiskutieren und vielleicht zu der einen oder anderen Position oder Erkenntnis auch Stellung zu beziehen?
Das hatten sie. Es war ein sehr gemischtes Publikum. Viele Amerikaner waren natürlich Historiker dabei, aber auch ganz normale, geschichtsinteressierte Menschen, auch Menschen mit einer Biografie aus Ostdeutschland. Und es gab durchaus da auch Kontroversen, eben unter den Forscherinnen, aber dann auch mit dem Publikum, eben in der Frage, warum Ostdeutsche in vielen Spitzenpositionen nicht so repräsentiert sind. Wo dann zum Beispiel Forscherin Moriner sagte, naja, man muss das auch in Relation sehen. Zum Beispiel im staatspolitischen Sektor sind DDR-Bürger oft überrepräsentiert, nicht nur wegen des Bundespräsidenten Gauck und einer Bundeskanzlerin Merkel. Und man müsse fragen, warum sie woanders nicht so repräsentiert sind. Es gab eine scharfe Kontroverse, als ein Zuschauer sich meldete und Katja Heuer in ihrem Buch Hinter der Mauer, was ja ein großer Erfolg ist, vorgeworfen hat, sie würde nicht sprechen über den Antisemitismus in der DDR, meinte damit, weil die DDR viele arabische Staaten unterstützt hat, die damals die die Vernichtung Israels eben vertreten haben. Da ging es etwas hoch her. Katja Heuer hat sich dagegen verwehrt. Mhm. Aber sie wurde auch noch mal kritisiert, dass sie in ihrem Buch, wo regelmäßig in den Kapiteln Erfahrungen und Lebenserfahrungen von Menschen in der DDR eingeflossen sind, dass eben nicht alles Repression war, dass sie gleichzeitig zu selten darauf verwiesen habe, dass das Ganze in einem Unrechtsregime der Unfreiheit geschah.
Also das Ganze, Frau Simon, so wie Sie es schildern, ist auf eine große Resonanz gestoßen. Also das Thema Deutschland, Ostdeutschland interessiert die Amerikaner oder einen bestimmten Teil natürlich des amerikanischen...
Ja, natürlich ist es ein bestimmter Teil, das muss man ganz klar sagen. Wir sind in Washington an der Ostküste, da gibt es ein interessiertes Publikum und es war jetzt auch keine Massenveranstaltung mit Tausenden von Menschen. Aber alle Plätze im Institut waren belegt, es gab online noch jede Menge Zuschauer und es gab durchaus auch ein Wissen, nicht nur dort, sondern auch ansonsten gibt es in diesen Kreisen ein Wissen um die DDR, wobei natürlich auch mir gesagt wurde, dass viele Amerikaner, nicht die, die jetzt da waren, aber ansonsten, und das erlebe ich auch, die wissen, was die DDR ist. Man muss ja nur daran denken, wie viel 100.000 US-Soldaten in Westdeutschland gewesen sind ja. Und heute in Deutschland überhaupt noch sind. Die wissen, was die DDR sind. Das ist natürlich auch in Literatur, in Kinofilmen und so weiter, die deutsche Spaltung, die Grenze immer wieder ein Thema gewesen. Nur das Wissen ist halt eingeschränkt. Für viele ist es einfach kalter Krieg, ein graues Leben in einem grauen Land. Und da kommen wir wieder auf die allgemeine Wahrnehmung, die es ja teilweise auch noch im Westen Deutschlands gibt, dass da noch ein bisschen nachgearbeitet werden kann. Die Forschung hat da schon vorgelegt.
The Other Half of Germany, eine Diskussionsveranstaltung am Deutschen Historischen Institut in Washington. Vielen Dank, Doris Simon. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Wer hätte das gedacht, dass man sich darauf verlassen kann, dass Politiker sich zu Wort melden, während die Kulturwelt ihre Zunge verschluckt zu haben scheint? Fragt der in Berlin lebende israelische Schriftsteller Ron Segal in der Frankfurter Allgemeinen. Segal meint besonders den deutschen Literaturbetrieb. Solidarität mit Israelis und Juden in dieser Zeit bedeutet nicht, dass ihnen das Leid der Menschen im Gazastreifen gleichgültig wäre. Es macht sie nicht pro-israelisch und damit anti-palästinensisch. Im Neuen Spiegel, dessen Titelgeschichte sich mit dem Albtraum Gaza beschäftigt, heißt es in einem anderen Artikel im Kulturteil, im deutschen Kulturbetrieb gebe es vor allem Unsicherheit, Angst, etwas falsch zu machen. Diese Einschätzung teilt Sophie Klieeisen in der FAZ. Sie hat sich mit der deutschen Theaterszene beschäftigt. Manche treibt offenbar die Sorge, das Falsche zu sagen, so sehr um, dass man sich in Allgemeinsätze flüchtet, schreibt sie und zitiert als Beispiel unter anderem die Stellungnahme des Deutschen Theaters in Berlin. Solidarität und Mitgefühl mit allen Opfern und ihren Angehörigen dieses schrecklichen Krieges auszudrücken ist wichtig. Gewalt und Hass zu verurteilen sollte selbstverständlich sein. Dazu Klieeisen: Der Name Israel bleibt in dem fast einseitigen Statement des DT unerwähnt. Man kann es Angst nennen oder weniger empathisch Feigheit. Oder brauchen einige Kulturschaffende einfach noch etwas Zeit zum Nachdenken, um zu erkennen, warum ein Terrorangriff, zumal einer, der das größte Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg bedeutet, wie der Spiegel betont, auch als solcher benannt werden sollte? Da kann man nur kopfschüttelnd ganz schnell zum Feuilletonaufmacher der Süddeutschen übergehen. Johanna Adorjan hat die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer in Berlin besucht, die am Sonntag 102 Jahre alt wird und noch immer vor Schulklassen als Zeitzeugin auftritt. Sie hat sich mit ihrem ganzen Leben zur Verfügung gestellt, um alles dafür zu tun, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, schreibt Adorjan und fragt Friedländer, ob sie da angesichts der aktuellen Lage nicht verzweifle. Margot Friedländers Antwort: Es ist fürchterlich, ganz fürchterlich. Wir sind doch Menschen, man muss im anderen doch den Menschen sehen. Aber auch nach dem Terrorangriff der Hamas und den antisemitischen Auswüchsen hasse sie niemanden. Ich habe nie gehasst, auch früher nicht. Es gibt kein christliches, muslimisches, jüdisches Blut, nur menschliches. Seid Menschen. ob Till Lindemann wohl schon gehasst hat oder nur sein lyrisches Ich? Zu Lindemanns neuem Soloalbum Zunge schreibt Kai Müller im Tagesspiegel: Man hätte sich gewünscht, Till Lindemann bisse sich lieber auf die Zunge, als ihr ein Album zu widmen. Aber das muss man ihm lassen. Seine Selbstgerechtigkeit wird nur von seinem Sinn fürs Geschmacklose übertroffen. Der Sänger Till Lindemann lässt sich mit Nadel und Faden blutig den Mund zunähen. Er beißt einer Frau den Finger ab, gibt einem echten Braunbären Zungenküsse, beschreibt Joachim Henschel in der SZ die neuen Musikvideos Lindemanns. Provokationen seien das, sagen einige, wobei Provokationen, die für den Verursacher nicht mal ein minimales Risiko bedeuten, wenig mehr sind als Schülerstreiche, mit denen man vor den Freunden angibt. Eher so, als würde man dem Religionslehrer Ficken in den Schnee auf der Autoscheibe schreiben. Das wäre eigentlich schon ein hübsches Schlusswort, aber das soll der Dramaturg Henning Nass haben. Er moderierte einen Abend mit dem Künstler Jonathan Mese und dessen 93-jähriger Mutter im Wiener Volkstheater. Laut SZ war die erste Frage, die Nass Mutter und Sohn stellte, folgende: Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.